Hallo, liebe Breaking Bad-Freunde. Das hier ist eine Sonderfolge. Heute ist nicht Karim bei mir, sondern Felix. Und wir besprechen keine Studien, sondern Felix' Job. Felix ist auch Tierarzt, ein guter Freund von mir und hat die letzten 3 Jahre am Friedrich-Löffler-Institut in Mariensee über Genetical Engineering seinen PhD geschrieben. Und worum es da genau geht und wie man da so hinkommt und wie ein Alltag von einem Gentechniker aussieht, das erzählt Felix uns heute. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Heute ist alles anders. Heute sage ich nicht Hallo Karim. Heute ist nämlich kein Karim dabei. Aber dafür bist du hier, Felix. Hallo Felix.
Hallo Jana.
Wo kommst du denn auf einmal her?
Das weiß ich auch gar nicht mal so genau.
Ja, also wir müssen das einmal aufklären hier. Karim ist in der Babypause. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, Karim.
Ja, die zwei sind glückliche Eltern geworden und deswegen übernehmen wir jetzt hier mal das Kommando und machen eine bisschen andere Folge. Ich habe dich gefragt, ob du dabei sein möchtest, weil ich finde, dass du einen sehr spannenden Job hast und ich dachte, es könnte interessant für die Leute sein, zu hören, was du so treibst.
Erstmal danke überhaupt für die Einladung. Ich bin eigentlich auch fleißiger Hörer von einem Podcast und ich fand es halt... Nee, tatsächlich. Und ich fand's super, weil ihr schon einige Themen angesprochen habt im Laufe eurer Sendung, wo ich mich echt direkt angesprochen gefühlt habe. Und deshalb fand ich das super spannend, dass du auch gefragt hast, ob ich hier auch mal mitmachen will. Also passt perfekt.
Cool. Ja, also man muss dazu sagen, wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir haben zusammen studiert. Und dann haben unsere Wege sich aber so ein bisschen unterschiedlich entwickelt. Beziehungsweise eigentlich, wenn man sich richtig erinnert, dann hat es ja schon vorm Studium bei dir angefangen, dass du so ein bisschen in eine andere Richtung gedriftet bist. Willst du mal anfangen und erzählen, was du so machst?
Genau, also wie du gesagt hast, wir waren ja quasi vom ersten bis zum letzten Semester im selben Grüppchen unterwegs im Studium.
Unzertrennlich.
Genau, absolut. Nein, im letzten Jahr des Studiums hat man ja diverse Praktika, die man so erledigen kann. Und ich dachte eigentlich immer, dass ich ein Kliniker werde, also in der Kleintierpraxis arbeiten werde. Und das war ein totaler Zufall, dass ich mir gesagt habe, naja, ein Praktikum müsste man machen, womit man eigentlich gar keine Erfahrung hat, irgendwas Exotisches. Und da bin ich eben an mein jetziges Institut gekommen, also das Friedrich-Löffler-Institut in Mariensee. Und dachte, das wäre so eine schön abwegige Idee, könnten wir gucken, was da so passiert. Und war dann eben dort 8 Wochen zum Praktikum. Und das war eigentlich ganz witzig, bin dann quasi gleich da geblieben. Ich fand das Inhalt...
Und jetzt?
Ja?
Und jetzt bist du so ein richtig krasser Wissenschaftler geworden. So, zack, zack.
Ja, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Denn vor einem Studium war ich nicht so der klassische Lerntyp, also aus Büchern lernen, puh, war mehr schlecht als recht. Und man ist irgendwie so reingerutscht, komplett ungewollt. Yeah.
Aber worauf ich eben noch hinaus wollte, war, du hast doch eigentlich schon vorm Tiermedizinstudium dich für Biotechnologie interessiert und wolltest eigentlich Biotechnologie studieren, oder?
Ja, genau. Habe ich ganz vergessen. Und zwar hatte ich mich auch noch in Berlin an der Beuth-Hochschule beworben für Biotechnologie und hatte da auch erstmal eine Zusage bekommen und mich deswegen da schon ganz fleißig in den ersten Mathekurs gesetzt. Und für Tiermedizin habe ich dann erst eine sehr späte Zusage bekommen. Und dann musste ich mich halt zwischen Biotechnologie und Tiermedizin entscheiden. Hab mich für die Tiermedizin entschieden, nur um dann
alles richtig
6 Jahre später doch wieder in der Biotech zu landen. Also
ist, hey, come on, besser hätte es ja nicht laufen können.
Es war unausweichbar
und anscheinend. Und du hast uns alle getroffen. Also
na klar.
Was willst du mehr, Felix? Okay, also um die Leute hier nochmal ein bisschen abzuholen. Du bist heute quasi Gentechniker, das kann man schon so sagen, oder?
Genau, ich habe mich mit der Bearbeitung von DNA befasst und das kann man doch unter dem Begriff Gentechnik eigentlich benennen.
Du hast fleißig gecrispert.
Genau, das ist CRISPR ist jetzt ja diese eine neue Methode, die die ganze Genmanipulation oder Gentechnik ein bisschen revolutioniert hat im letzten der, 7, 8 Jahre. Und genau, damit habe ich halt auch meine Doktorarbeit verbracht eben mit der Bearbeitung von DNA in Rinderzellen.
Und jetzt bist du sogar frisch gebackener PhD.
Genau, das ist...
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen lieben Dank dafür. Nee, ich war jetzt vor, oh Gott, schon einen Monat ist es her, über einen Monat, dass ich die Verteidigung trotz Corona halten konnte. Mhm. Und habe jetzt auch mein Zeugnis offiziell erhalten. Das heißt, jetzt darf ich mich offiziell PhD nennen.
Richtig krass. Das finde ich sehr bewundernswert. Lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Und zwar hast du ja für deine Arbeit versucht, eine horntragende Rinderrasse hornlos zu machen.
Genau.
Und dafür war es notwendig, zu klonen und diese Gene auszuschalten. Kannst du mal irgendwie so, dass es ein Otto-Normalverbraucher oder so ein publiker Verhaltensforscher auch versteht, so erklären, dass wir dir folgen können?
Na klar, also wie du gerade eben kurz gesagt hast, Ziel der Arbeit war es im Endeffekt mit diesen Methoden hornlose Rinder zu machen. So die erste Frage, die ich oft bekomme, ist, warum man das überhaupt will. Und das Problem ist halt, dass in der heutigen Haltung die Hörner oftmals ziemlich gefährlich sind für die Tiere und für die ganzen Mitarbeiter. Das Witzige dabei ist, es gibt sehr wohl Rassen, die von Natur aus gar keine Hörner erst haben in erster Linie. Wie zum Beispiel die Angusrinder. Kennen die meisten wahrscheinlich von ihren Steaks, sind super lecker. Aber das ist so eine Rasse, die einfach von Natur aus gar keine Hörner erst haben. Und man hat herausgefunden, woran das liegt. Also welche DNA-Sequenz dafür verantwortlich, dass sie gar keine Hörner haben.
Ja.
Deshalb war die Idee bei mir, dass ich diese Genvariante in Rinder einbauen, die eigentlich Hörner haben sollten. Und so verhinder, dass überhaupt Hörner wachsen in erster Linie.
Ist es tatsächlich ein einziges Gen, was diese Hornbildung induziert?
Da muss ich vielleicht wirklich ein bisschen kleinlicher werden. Das Witzige ist, dass es gar kein Gen ist. Das ist ja so diese normale Auffassung, dass die DNA aus ganz vielen Genen besteht. Und wenn man es genau nimmt, bestehen ungefähr nur so 8% der DNA aus eigentlichen Genen.
Ja.
Und das, was dafür verantwortlich ist, dass sie hornlos sind, ist kein Gen, sondern etwas, was zwischen Genen liegt. Also keiner weiß so richtig genau, wie das überhaupt funktioniert.
Okay. Aber es funktioniert anscheinend.
Es funktioniert definitiv. Das ist ja auch nichts, was man sich ausgedacht hat. Das kam dann in der Natur halt so vor.
Ja.
Das heißt, was ich gemacht habe, ist etwas nachzubauen, wie es so schon vorkommt, als irgendwas Neues zu erschaffen.
Wir haben noch, ich muss noch mal ein Schrittchen zurückgehen. Wir haben, Karim hat ja auch Fragen gesammelt für dich auf Instagram. Und weil du eben schon angesprochen hattest, dass es natürlicherweise auch hornlose Rassen gibt, kam so ein bisschen noch, kann man die Frage noch mal stellen, wofür sind die Hörner denn eigentlich wichtig für die Tiere? Brauchen die die für die Kommunikation untereinander? Ist das ein reines Verteidigungswerkzeug? Weil wenn die die nicht brauchen... Wofür gibt's die ungefähr?
Oh, das ist eine gar nicht mal so leichte Frage. Denn es gibt da viele Theorien. Wie du gesagt hast, ein Teil ist auf jeden Fall Kommunikation und vor allem auch Verteidigung. Denn diese klassischen Hörner gibt's ja meistens nur bei Pflanzenfressern. Oder eigentlich ausschließlich bei Pflanzenfressern.
Aha, stimmt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ich hoffe jetzt, dass es nicht diese eine Ausnahme gibt, die ich dabei vergesse. Also ich denke, dass es primär zum Schutz ist. Das ist natürlich auch im Sinne der Kommunikation unter den Tieren innerhalb einer Herde, vielleicht auch so kleine Machtkämpfe. Aber welche Funktion sie noch haben können, da gibt es viele Diskussionen drüber.
Und jetzt ist es ja generell auch so, dass wir mit unserer intensiven Tierhaltung, dass dann viele Merkmale, die die Tiere natürlicherweise mitbringen würden, sich auf einmal eher als hinderlich erweisen.
Definitiv.
Ja.
Das war auch ein sehr schönes Beispiel. Wir mussten einmal Proben nehmen von einem Braunviehbullen. Und der fand das gar nicht mal so witzig, dass wir an seinen Ohren ran wollten. Und deswegen hat er mit dem Kopf halt um sich geschlagen wie verrückt.
Okay.
Und in dem Moment wäre es mir deutlich lieber gewesen, wenn er keine Hörner gehabt hätte.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das war einfach ziemlich beeindruckend, wie so ein ausgewachsener Bulle mit Hörnern im Vergleich zu einem Bullen ohne Hörner ist.
Ja.
Also es macht den...
Und dann wusstest du direkt wieder, wofür du deinen Job machst.
Genau.
Okay, sehr spannend. Und jetzt, das ist vielleicht so eine blöde, naive Frage, aber Was ist das, was Klonen so schwierig macht? Also bestimmt haben viele die Theorie, wie Klonen funktioniert, irgendwann mal im Biounterricht gehört. Und dann klingt es ja auch alles so recht eingängig. Aber es ist ja unfassbar kompliziert und es funktioniert ja in der Großzahl der Fälle einfach nicht.
Ja, also es stimmt schon, in der Theorie ist das Prinzip vom Klon eigentlich super schnell erklärt, aber es gibt halt oftmals so Sachen, woran scheitert. Und wenn ich es ganz simpel ausdrücken müsste, es ist halt technisch super aufwendig. Man arbeitet da mit einzelnen Zellen und muss mit Nadeln in diesen einzelnen Zellen arbeiten. Das heißt, das Ganze geht natürlich nur mit sehr spezialisierten Materialien und Ausrüstungsgegenständen. Das heißt, man braucht sehr gute Mikroskope und das Ganze ist halt technisch erstmal sehr aufwendig. Mhm. Aber wenn es einmal in einem Institut etabliert ist, dann geht es eigentlich. Was jetzt oftmals so die Herausforderung ist, ist, dass es gar nicht mal so schwer ist, ein Embryon in der Kultur herzustellen. Man muss diese im Reagenzglas hergestellten Embryonen dann auch in ein Tier transferieren. Mhm. Eben, dass es in einer Leihmutter heranwachsen kann und dann irgendwann geboren werden kann.
Ja.
Und das ist ein Schritt, der ziemlich kritisch ist, wo viele Prozesse im Gange sind und wo noch viele Fragezeichen offen sind. Was passiert mit einem Embryo, der im Reagenzglas hergestellt wurde, in einer Mutterkuh?
Mhm.
Und da gibt's halt viele Diskussionen rund um Immunologie, wo, wie gesagt, ganz viele Fragen ungeklärt sind.
Das heißt, es fehlt auch so ein bisschen schlichtweg die Erfahrung damit.
Genau. Dadurch, dass es halt so super aufwendig ist, machen das auch nicht sehr viele. Wenn das jetzt in jedem fünften Labor in Deutschland gemacht werden würde, wären bestimmt mehr Erfahrungswerte vorhanden.
Ja. Magst du uns mal mitnehmen, wie sah denn so ein typischer Labortag bei dir aus?
Oh, der typische Labortag? Ja, das ist eine Sache, die hat sich so mit der Erfahrung deutlich geändert. Also vor allem am Anfang der Doktorarbeit, wo man noch gar keinen Plan hat vom Laboralltag, ist das alles Chaos pur. Zumindest war es das bei mir. Und man fängt dann an, irgendwann so ein kleines System reinzubekommen, dass man sich erstmal morgens Gedanken macht, wie man den gesamten Tag oder den gesamten nächsten Tag überhaupt plant. Das heißt, am besten beginnt man echt erstmal damit, sich einen Plan aufzustellen, gucken, wie man das zeitlich am besten schafft. Und dann wirklich versucht, ein bisschen mitzudenken, dass man die zeitraubenden Sachen am Anfang macht und dann die kürzeren Sachen zwischendurch plant. Das heißt, das Ganze so ein bisschen schachtelt. Aber gefühlt war das eine Sache, die kam dann so mit der eigenen Erfahrung, welche Sachen lange dauern, was kann man schnell nebenbei machen. Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man sich am Anfang des Tages erstmal einen groben Plan aufstellt.
Aber das heißt, du bewegst dich zwischen verschiedenen Laborgeräten hin und her und versuchst, so viele Prozesse gleichzeitig laufen zu lassen wie möglich.
Genau, das ist so die grundlegende Idee dahinter. Denn es gibt zum Beispiel in der Molekularbiologie, wenn man jetzt eine PCR am Laufen hat, also eine Untersuchungsmethode, dann hat man auf einmal 2 Stunden Leerzeit, in der man einfach nur wartet. Und wenn man sich es nicht schafft, dann irgendwelche andere Arbeit da reinzulegen, dann sitzt man halt da ziemlich nutzlos rum. Deswegen ist es schon wichtig, dass man das Ganze ein bisschen durchdacht plant.
Okay. Das heißt, so eine spezielle Fähigkeit, die man vielleicht mitbringen sollte, wenn man sich in die Richtung interessiert, wäre so eine strukturierte Arbeitsweise und so eine, einfach eine klare Idee von dem.
Definitiv. Wobei, zumindest an meinem eigenen Beispiel, das ist jetzt nichts, was ich von Natur aus mitgebracht habe. Das musste ich mit ganz, ganz vielen eigenen Fehlern auch lernen, wie man sowas richtig hinbekommt. Und später ist man auch so gut, dass man dann die Kaffeepausen richtig einplanen kann. Also, das ist dann der nächste Schritt dabei.
Ja. Was hat dir denn so am meisten Spaß gemacht von den Tätigkeiten? Also, wenn man jetzt wirklich so von den Hands-on-Praktiken ausgeht.
Oh, das ist eine schwierige Frage, denn es gibt einige Sachen, die lernt man zu lieben und andere, die lernt man zu hassen. Einfach nur von diesen händischen Tätigkeiten her.
Tell me more.
Oh Gott. Also, was ich am wenigsten kann und auch dementsprechend am wenigsten mochte, auch wenn es sich ganz stupide anhört, ist das Beschriften von kleinen Röhrchen. Also, meine Handschrift ist ja so schon kaum leserlich und wenn ich denn versuche, auf ein kleines Stück Plastik zu schreiben, das ist der pure Albtraum für mich. Das heißt, ich kann erstmal pauschal alles ausschließen, wo ich viel Zeug beschriften muss. Also da kriege ich schon von vornherein keine Lust mehr, wenn ich sowas machen muss.
Ja. Ja.
Nein, also was ich tatsächlich am spannendsten fand, was auch am anstrengendsten war körperlich, aber das Händeln von Eizellen oder von Embryonen.
Ja. Ja.
Das ist etwas, was man unter so einem Stereomikroskop macht und wo man wirklich so eine einzelne Eizelle vom einen Medium ins andere tun muss. Das ist eine unheimliche Friemelarbeit. Aber ich fand das so schön, weil man sich da total reinsteigern konnte.
Ja. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich habe das ja mal gesehen bei dir am Arbeitsplatz. Also dieses Mikroskop ist ja auch so richtig krass stabilisiert auf so einer, weiß ich nicht, Marmorplatte oder so, damit da möglichst auch keine Erschütterungen von, wenn jetzt jemand draußen auf dem Flur vorbeiläuft oder so, auf den Tisch übertragen werden, oder?
Genau.
Und ich kann mir vorstellen, dass man richtig arg Erfolgserlebnisse damit hat, wenn man es schafft, so eine winzige Eizelle zu transferieren.
Ja, wobei man da auch deutliche Geduld braucht. Also wir haben bei uns einige Laboranten, die arbeiten gefühlt in einem zehnfachen Tempo von mir. Denn das ist einfach so eine Sache, da zählen eigentlich nur Jahre an Erfahrung, wie schnell man mal so etwas ist. Und natürlich auch, wie erfolgreich man damit ist.
Ja, gut, das ist natürlich auch was krass hochspezialisiert ist. Also ich meine, den Skill. Da hilft dir vielleicht, wenn du ein bisschen viel PlayStation vorgespielt hast und mit diesem Joystick von dem Mikroskop umgehen kannst, aber sonst bereitet dich wahrscheinlich wenig auf das Handeln von Eizellen vor.
Ja, das hat eine Professorin von mir auch gesagt, dass das eigentlich mit die beste Übung ist, einfach eine Runde PlayStation spielen. Weil man,
ach was,
witzig. Weil man dann eben ganz lernt, mit diesem Joystick super fein umzugehen und einfach diese, sagt man es doof, Daumenfertigkeiten. Da haben Zocker wirklich vielleicht einen Vorteil.
Nicht schlecht. Richtig cool. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es Spaß macht.
Ja.
Okay.
Aber, ich habe noch eine Sache. Meine absolute Hassaufgabe im Labor, das war ein Protokoll, wie man DNA-Sequenzen in Bakterien einbringen kann. Das ist eigentlich nicht, dass irgendwie fancy ist. Das ist einfach nur deshalb total nervig, weil man zwischen den Schritten immer so Wartezeiten von 30 Sekunden hatte, von 2 Minuten. Und das ist genau dieser Zeitabstand, wo du nichts Produktives machen kannst in der Zeit.
Ja, und wo du stumpf da sitzen musst und warten musst.
Genau.
Ja, und wo man dann dazu neigt, vielleicht auch schon mal nach 20 Sekunden weiterzumachen, um sich dann hinterher zu ärgern, oh, hätte ich doch Geduld gehabt. Kommt mir bekannt vor.
Aber das ist alles so Lehrgeld, was man am Ende bitter zahlen muss.
Ja, das denke ich. Ja, krass. Wie ist es denn überhaupt mit so geklonten Tieren? Ich habe mich gefragt, eigentlich würde man sich ja vorstellen, dass halt eben ein Tier mit komplett gleicher genetischer Ausstattung auch immer komplett gleich aussieht, aber das tut's ja gar nicht, oder?
Genau, das ist auch ein ziemlich großer Irrglaube, den halt auch viele Leute so im quasi privaten Bereich haben. Wenn sie jetzt ihren Lieblingshund haben und hätten sie die liebste Vorstellung, dass er geklont wird und hat man denselben gleich noch einmal. Mhm. Ist so eine sehr nette Vorstellung, aber leider noch nicht so ganz realistisch.
Ja.
Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist das die Sache mit den Umwelteinflüssen, die man echt nicht unterschätzen darf. Denn auch wenn das Genom, also die DNA, gleich ist, dann ist das nur eine Komponente zu dem, wie sich ein Lebewesen entwickelt. Das heißt, jede Erfahrung, jedes bisschen andere Umwelt spielt natürlich eine Rolle. Vor allem in der Persönlichkeit von einem Tier. Und eine andere Sache, die auch noch so ein bisschen vergessen ist, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen ins Detail hinein. Man hat ja in der Zelle selbst den Zellkern, wo die DNA gespeichert ist. Und ein anderer Ort sind die Mitochondrien. Die haben eigene DNA. Und die werden beim Klon nicht übertragen. Das heißt, genau, aus dem Zellkern, die DNA, ist identisch beim Klon. Aber was die Mitochondrien machen, ist mal eine andere Frage. Das heißt, da hat man auch wieder so kleine Abweichungen drin.
Aha.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Kuh habe mit einem Fleckenmuster, dann ist nicht gesagt, dass der Klon davon die absolut identischen Flecken haben wird. Das ist vielleicht so das einfachste Beispiel.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, wir haben das im Podcast mal irgendwann auch erzählt. Es gibt in Korea ein Institut, die Unsummen von Geld damit verdienen, Haustiere zu klonen.
Oh ja. Ich glaube, Barbara Streisand, hat die nicht auch mal versucht, ihre Hunde, oder hast die so nicht tatsächlich sogar ihre Hunde geklont einmal?
Jetzt bin ich vollkommen überfragt.
Also das ist so eine Anekdote, die bei uns immer die Runde gemacht hat. So, das sind so, ja, die Reichen und Bekannten, die das Kleingeld dafür übrig haben, sie ihre Haustiere klonen lassen.
Mhm.
Und ich meine, dass
fängt mal an, ins Spinnen zu kommen, ne?
Ich meine,
wenn
dass
man sowas auch mal kann.
Barbara Streisand so eine von denen gewesen wäre, aber ich kann mich doch gerne irren.
Du, ich glaube, da gibt's ganz viele, die sich denken. Also ich meine, es ist ja auch einfach schade, dass so ein Haustier meistens irgendwie nach 10, 15 Jahren nicht mehr da ist. Ich kann ja schon nachvollziehen, dass man sich dann denkt, auch nochmal die gleiche Zeit. Mhm.
Ja. Also man hört da schon extrem abgedrehte Gerüchte teilweise rund ums Klon. Und das mit Verrückteste, was ich mal gehört habe, war, dass Cristiano Ronaldo, der Fußballer, angeblich auch versucht haben soll, sich mal zu klonen. Und ich denke, das ist, Leute, das ist so dermaßen ab vom Schuss. Aber was ich mal gerüchtemäßig gehört habe, ist, dass in Südamerika, da sind die ja ganz fleißig dabei, irgendwelche, also auch Pferde zu klonen, und dass er dort mal seinen eigenen, sich selbst geklont haben soll, aber das sind eben diese Spinnereien, die da immer im Umlauf sind.
Okay,
aber
verrückt.
Das ist so das Abgedrehteste, was ich mal aus der Ecke gehört habe.
Ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Wahrheit da drin ist.
Nee, besser nicht.
Das darf gerne einfach so verborgen bleiben.
Besser nicht.
Ja. Und zum Glück ist es ja nicht so einfach, wie wir jetzt gelernt haben. Und kann nicht so einfach mir nichts, dir nichts mal in der Scheune im Hinterhaus gemacht werden.
Gott sei Dank nicht.
Ja. Ich habe noch eine bisschen speziellere Frage. Und zwar haben wir uns letztens irgendwann darüber unterhalten, dass geklonte Tiere, ich hoffe, ich habe es richtig behalten, eine sehr viel größere Plazenta haben als normale Embryonen. Stimmt das?
Größer ist vielleicht das falsche Wort. Sie ist anders. Dann geht es ja schon sehr deutlich, also sehr ins Detail. Es gibt ja auf der Plazenta diese Plazentome beim Rind. Also das ist quasi die Bindungsstelle zwischen...
Die Verbindung?
Genau, die Verbindung zwischen dem Fötus und der Mutter. Die ganzen Austausche von Nährstoffen weiter erfolgen über diese Plazentome. Und was halt beobachtet wurde, ist, dass die Anzahl von diesem Plazentom bei Klonkälbern geringer ist. Das heißt, das ist auch so ein Faktor, warum es nicht immer so perfekt funktioniert, weil eben der Austausch von Stoffen zwischen Mutterkuh und Fötus dadurch nicht so gut gegeben ist.
Ja.
Eben die Plazenta ist in der Größe her ähnlich, aber halt diese Plazentome können in der Größe und Anzahl abweichen.
Ah ja, spannend.
Wo ich nicht weiß, ob du darauf hinaus wolltest, ist, dass ein Problem ist, dass die Kälber oftmals sehr groß sind.
Ja.
Was das, was du meintest?
Nee, ich wollte schon auf die Plazenta hinaus, aber das finde ich auch spannend. Gibt's da Erklärungsansätze für?
gibt es. Das ist, denke ich mal, auch weitestgehend bewiesen, warum es so ist. Aber das geht dann schon sehr weit in die Embryologie hinein. Also ist ja so, man hat ja in der Regel eine Zelle, die sich das erste Mal teilt, dann hat man zwei Zellen, die teilen sich nochmal, hat man vier Zellen und so weiter. Und das teilt sich dann irgendwann auf in die innere Zellmasse von so einem Embryo und das Trophektoderm.
Ja.
Das sind einfach nur verschieden differenzierte Zellen. Und normalerweise gibt es dort so eine Art Proportion. Und man weiß halt, dass bei den klonten Tieren dieses Verhältnis von diesen Zelltypen disproportional ist.
Aha.
Und dass die Zellen, die sich dann später zu dem Plazentom entwickeln, einfach in zu geringer Anzahl vorhanden sind.
Mhm.
Das heißt, das fängt einfach schon sehr früh bei der Zelldifferenzierung an.
Mhm.
Aber
da ist es auch wieder wichtig zu wissen, dass ja das alles vom Embryo selbst ausgeht. Weil wenn man sich denkt, okay, der Embryo wird vom Muttertier versorgt und das Muttertier bildet die Plazenta, nee, so ist es eben nicht. Das kommt alles vom Embryo und dann ist es natürlich logisch, dass sich da so Unterschiede bei geklonten Tieren super stark auswirken.
Genau, das ist definitiv so. Aber das sind halt super komplexe Zwischenspiele zwischen Fötus und Muttertier. Das heißt, da gibt's so viele Hürden, die man irgendwie überkommen muss.
Mhm. Krass. Ja, Karim hat es schon richtig betitelt. Badass Science. Ultra spannend, richtig gut. Wir haben noch eine andere Frage gekriegt. Und zwar ging es darum, wenn man selber so in die Richtung gehen möchte und sich vorstellen kann, dass Forschung ein Feld ist, was einem Spaß machen könnte, wie kommt man denn dahin? Also ich meine, bei dir war es jetzt sehr einfach im Rückblick, oder? Du hattest das Interesse und du hast das Praktikum gemacht und hast dich da wohlgefühlt.
Genau. Also ich denke mal, es gehört bei allen auch immer so ein bisschen Glück dabei. Aber ja. Im Endeffekt war es doch relativ simpel. Ich bin einfach zu der Professorin hingegangen und habe einfach mal gefragt. Also wenn man merkt, dass es doch irgendwie interessant klingt, einfach mit den Leuten sprechen und da tun sich meistens ganz gute Sachen bei auf. Das heißt, wenn man wirklich interessiert ist an so etwas, auch wenn das jetzt der große, namhafte Professor ist, spricht nichts dagegen, den einfach mal anzusprechen und anzurufen. Und so bin ich im Prinzip auch an meinen Praktikumsplatz gekommen und ja, von dort aus ist es halt so passiert, wie es dann im Endeffekt war.
Ja, da muss ich noch was dazu sagen. Das ist was, worin du extrem gut bist, einfach Leute anzuquatschen. Und vielleicht ist das der Tipp, den wir am Ende noch mitgeben können, dass man keine Angst haben darf vor irgendwie ja namenhaften Wissenschaftlern, sondern dass es für die schon auch einen Wert hat, wenn sich Nachwuchs stark für die eigene Thematik interessiert. Und dann kann man eigentlich im Prinzip davon ausgehen, dass man da freundlich behandelt wird. Und
ja, aber das finde ich ist...
Was hat man zu verlieren?
Das ist definitiv so. Denn das bringt es halt immer so mit sich, wenn da vorne irgendein großer Prof steht und von seiner Forschung erzählt, sitzt mal der Student immer da und denkt sich, yo, ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Mhm. Und wenn man in der Materie drinsteckt, ist es immer leicht, irgendwie klug daherzureden. Deswegen einfach hingehen, mit den Leuten eine Runde quatschen und niemand wird erwarten, dass man als Student super Ahnung von der Materie hat. Das heißt, es braucht zwar immer auch so ein bisschen Mut, weil man hat ja doch immer Angst, irgendwas Dummes sagen zu können, aber einfach hingehen, mit den Leuten eine Runde labern und dann passieren meistens gute Dinge dabei.
Ach, schön. Wunderbar. Das ist doch ein guter Tipp. Und dann habe ich eine Frage noch zum Abschluss. Die muss ich stellen.
Na klar.
Hat das geklappt? Dein Projekt?
Ach, Jana.
I'm sorry, wir können die Leute hier nicht so rauslassen, Felix.
Ja. Also das Projekt bestand ja aus mehreren Teilen. Was sehr gut funktioniert hat, war eben diese genetische Variante mit CRISPR-Cas einzubauen. Das war eine Menge Arbeit, aber hat am Ende sehr gut funktioniert. Wir haben es auch geschafft, im Reagenzglas sehr zuverlässig Embryonen zu produzieren, also geklonte Embryonen. Das Einzige, was nach hinten raus noch nicht ganz perfekt geklappt hat, war das mit den lebenden Nachkommen. Denn ja, wir haben es geschafft, ein Kalb zur Welt zu bringen, aber leider war das nicht ganz überlebensfähig, wie wir es uns gewünscht hätten. Also wir haben es geschafft, aber leider lebt es nicht mehr. Und so etwas kann leider vorkommen. Das ist vielleicht auch so ein allgemeines Plädoyer. Ja, wir können klonen, was aber nicht heißt, dass es immer zu 100% funktioniert.
Ja.
Und das ist so der Wermutstropfen an dem Projekt, dass ich jetzt kein lachendes Kälbchen auf der Wiese rumspringen habe aktuell.
Trotzdem haben deine Histologieproben gezeigt, dass keine Hornanlage da war.
Genau, also das stimmt. Das haben wir durchaus geschafft, dass wir hornlose Nachkommen gezeugt haben. Das stimmt, genau.
Ja, und das andere ist vielleicht so eine generelle Geschichte, die man noch zur Forschung dazu sagen muss. Es braucht eine unfassbar hohe Frustrationstoleranz. Also wenn man die Idee hat, man möchte gerne Forscher werden, dann ist das ein Skill, den man auf jeden Fall mitbringen sollte. Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz.
Oh ja, das stimmt. Also da zitiere ich meinen Betreuer immer am liebsten. Der meinte, dass Forschung sind 99% Misserfolg und 1% Erfolg. Und man muss halt schaffen, sich an diesem 1% immer zu motivieren, weiterzumachen. Sonst wird das eine sehr unangenehme Angelegenheit.
Ja.
Ich wollte es am Anfang nicht so ganz wahrhaben, aber das stimmt. Aber dadurch sind diese 1%, die da funktionieren, umso besser.
Ja. Ja, besonders wenn es so irre Projekte sind. Und wenn man so einen krassen Output damit generieren kann.
Genau.
Sehr cool. Okay, vielen Dank, Felix. Das war richtig spannend. Und obwohl ich ja generell weiß, was du so tust, habe ich schon auch nochmal vieles gelernt.
Das finde ich super.
Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dich hierfür bereit erklärt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ins kalte Wasser gesprungen bist.
Vielen lieben Dank. Und wie gesagt, hat super Spaß gemacht. Und ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen nervös vor dieser Aufnahme. Denn so einen Podcast habe ich noch nie gemacht. Und deswegen, danke für die Chance.
Obwohl du 1000 Vorträge hältst.
Ja, das ist was anderes. Also ich habe auch einen halben Respekt davor, wie du das gefühlt nebenbei machst für den Podcast. Das ist doch etwas anderes, als nur noch 15 Vorträge aufzusagen.
Ja, ach, wir vergnügen uns hier so ein bisschen nebenher. Das ist ja nur so eine Hobbygeschichte. Okay, dann vielen lieben Dank. Ich habe das Gefühl, wir könnten uns irgendwann mal wiederhören.
Würde ich mich sehr darüber freuen.
Sehr cool. Danke, Felix. Mach's gut.
Bis dann, Jana.
Das war unsere Sonderfolge Frag einen Gentechniker. Gebt mir doch gerne mal Feedback, wie es euch gefallen hat, ob ihr das Format mögt, ob ihr euch vorstellen könnt, sowas öfter zu hören. Und dann hören wir uns hier ganz bald wieder. Macht's gut.